In Christus grüße ich alle sehr herzlich. Christus, der uns zusammenruft in seiner Gemeinde und uns durch seinen Geist verbindet mit seiner Gemeinde überall auf der Welt. Ich empfinde es als ein so großes Geschenk, Gottesdienst feiern zu können und verbunden zu sein, wie gesagt, mit Schwestern und Brüdern überall auf der Welt. Ich komme ja sonntags morgens dann von Münster rüber, also das ist ein bisschen längerer Kirchweg und dann geht einem so manches durch den Kopf, oh ja, aber schön. Und dann macht man so seine Beobachtungen links und rechts der Straße. Und irgendwo zwischen Greffen und Hörste, auf einer Weide, da lag eine einzige Kuh, eine weiße Kuh. Auf der ganzen Weide eine weiße Kuh. Ich nehme an, Wiedercoins, sie hat mir den Rücken zugedreht, weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur gedacht, also der Kuh schien es irgendwie gut zu gehen. So. Ich habe nur gedacht, es gibt Christen, so viele Christen auf dieser Welt, die sind weit und breit allein auf weiter Flur. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Die sind ja teilweise in Regionen zum Glauben gekommen, wo man weiß gar nicht von anderen Christen. Es kann durch eine Rundfunksendung geschehen sein oder Christus ist ihm im Traum erschienen. Also das stelle ich mir doch ziemlich schwierig vor, weshalb ich das sage. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir einfach auch für diese Schwestern und Brüder beten, so, wenn wir beten dann, ne? Für die einsamen Christen. Wobei einsam, natürlich, wir wissen, Jesus ist bei ihnen. Aber ich glaube, das Gebet täte auch gut. Das wollte ich nur zu Anfang sagen. Das Thema im weiten Raum der Gnade leben. Gnade ist ein Urbegriff der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament. Und Gnade ist natürlich zugleich auch ein Wortteil, das sich auch in nichtbiblischem Zusammenhang findet. Ich will das kurz anreißen. Ein alt gewordener Knecht, auch wenn er nicht mehr arbeiten konnte, durfte auf dem Hof bleiben und erhielt sein Gnadenbrot. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es das und wurde später dann auch auf Pferde ausgeweitet. Als im Dritten Reich mehr als 70.000 Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung systematisch ermordet wurden, nannten die Täter dies Gnadentod. Im Spätmittelalter gab es bei Hinrichtungen den sogenannten Gnadenakt. Dabei jedoch wurde dem Verurteilten nicht etwa das Leben geschenkt, sondern lediglich ein sich länger hinziehendes Sterben erspart. So wurde manchmal für den Scheiterhaufen frisches, noch feuchtes Holz verwendet, sodass der Verurteilte im Rauch erstickte, ehe sein Körper verbrannte. Oder man band ihm ein Säckchen mit Schwarzpulver um den Hals, das explodierte, sobald es von den Flammen erreicht wurde. Verbreitet ist natürlich, das kennen wir wahrscheinlich gut, verbreitet ist der Ausdruck Gnadenfrist, gibt es ja in zig Bereichen. Autofahrer zum Beispiel mit einem Führerschein älteren Datums erhalten Gnadenfrist, bis sie diesen alten Führerschein dann gegen dann ein europaweit einheitlich geltendes Plastikkärtchen eintauschen müssen. Also wer von uns noch einen solch altertümlichen Lappen hat, das Foto darin aus, ich sag mal, jugendlicher Zeit mit durchaus mutiger Frisur, der muss sich von diesem Dokument dann verabschieden. Ich, weil ich vor 1950 geboren, ich habe damit Zeit bis 2033. Ob ich dann noch einen Führerschein brauche? Beispiele rund um den Begriff Gnade. Mal wird ein Aufschub gewährt, mal der Todeszeitpunkt vorgezogen, mal vom Leiden erlöst, mal erfolgt aus Mitleid eine Speisung im Alter. Also wir sehen, wie breit gefächert hier so das Verständnis von Gnade ist. Aber eins ist in jedem Fall klar, das Schicksal dessen, dem solche Art Gnade widerfährt, ist und bleibt besiegelt, grundsätzlich ändert sich für ihn nichts. Anders ist es natürlich im Fall von Begnadigung. Wenn beispielsweise ein Staatsoberhaupt einen rechtskräftig verurteilten Straftäter einen Teil der Haftzeit erlässt, das ist ja wirklich eine neue Chance für ihn. Ich mache die Beobachtung, es wird heute sehr viel nach Gnade gefragt. Zum Beispiel, wie bekomme ich gnädige Mitmenschen? Das heißt, Leute, die mich nicht verurteilen, die mich akzeptieren und nehmen, wie ich bin. Oder auch, manche fragen sich, sollte ich nicht viel gnädiger mit mir selber sein? Fragen dieser Art können auch ihre Berechtigung haben. Das Augenmerk richtet sich dabei auf Menschen in der Hoffnung, dass sie nicht ungnädig sind, die anderen mit mir nicht ungnädig sind und ich selbst mit mir auch nicht. Und jetzt Gnade im biblischen Horizont. Sie drückt eine Beziehung aus. Gottes Gnade, um die geht es heute Morgen, ja, Gottes Gnade, an welcher Stelle berührt sie unser Herz, unsere ganze Existenz? In einem seiner Gleichnisse, Matthäus 18, erzählt Jesus von jenem König, der der Reihe nach mit seinen Beamten abrechnet. Gleich der Erste schuldet ihm 10.000 Talente, 60.000 Denare. Das ist ein wahnsinnshoher Betrag. 200.000 Tagelöhner hätten dafür ein Jahr lang arbeiten müssen. Umgerechnet auf unsere Verhältnisse belief sich der Schuldenberg dieses Mannes auf sage und schreibe 250 Millionen Euro. Hoffnungslos die Lage. Und dann fleht der Mann den König an, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Was sagt der Mensch nicht alles, wenn er völlig verzweifelt ist? Jeder Blick für das, was er schaffen kann, je schaffen kann, ist diesem Mann abhanden gekommen. Und was passiert? Der König hat Mitleid mit ihm, lässt ihn frei. Die Schuld, die ganze Schuld erlässt er ihm. Alles erlassen. Wie erleichtert muss der Mann gewesen sein, wie dankbar. Ob er sich dessen bewusst ist, dass das jetzt für ihn auch Folgen hat, dort nämlich, wo andere ihm etwas schulden, was aber im Vergleich wirklich nur Peanuts sind. Leider ist er sich dessen nicht bewusst. Wie sonst könnte er einem Bekannten, den er gleich zufällig draußen vor der Tür trifft, der ihm nur einen winzigen Betrag schuldet, sofort an die Gurgel gehen? Und dieses Gleichnis, es ist ja nicht eine dramatische Geschichte aus einem fernen Land vor unserer Zeit, das ist unsere Geschichte. Um dein und mein Leben geht es hier. Wir stehen bei Gott so tief in der Kreide, wie es tiefer nicht geht. Das müssen wir wissen. Auch wenn wir manchmal denken, naja, also ohne Schuld bin ich nicht, aber der größte Drecksack bin ich auch nicht. Was gibt's doch alles für gottlose, gesetzlose, gewissenlose Leute, Totschläger, Lumpen, Vergewaltiger, hochangesehene und tief gesunkene Betrüger, Ausbeuter, von jedweder Gier zerfressene Typen, ach ja. Gott aber will von uns nicht wissen, was andere getan haben. Wir stehen vor ihm mit unserer Schuld und die würde in jedem Fall ausreichen, um uns aufs Schärfste zu verurteilen. Gott hätte das Recht dazu und nichts und niemand wäre in der Lage, uns zu helfen. Gott aber, so barmherzig, so gnädig, so großzügig, was tut er? Macht aus Schuldnern Freigelassene. Beschenkt uns mit dem Liebsten, was er hat, seinen Sohn. Jesus kommt und stirbt am Kreuz für die Schuld aller Welt, deine und meine eingeschlossen. So sehr lieben sie uns, der Vater und der Sohn, so viel sind wir ihnen wert. Kann es eigentlich Größeres geben? Die Bibel sagt, Kolosser 2, Vers 14, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, hat er ausgelöscht und für immer beseitigt, indem er ihn ans Kreuz heftete. Gnade als unermesslicher Schuldenerlass. Also nicht ein Schuldenschnitt. Bei Schuldenschnitt wird ja auf Rückzahlung eines Teils des Schuldenbergs verzichtet. Nein, komplett alle Schuld zählt nicht mehr. Das ist Gnade. Und es ist so gedacht von Gott, dass sich jeder damit beschenken lässt. Die Bibel nennt das Glaube, sich damit beschenken zu lassen. Gottes Gnade in Jesus, in seiner Person, seiner Botschaft, seinem Handeln, seinem Leiden und Sterben, seiner Auferstehung wird uns Gnade gegeben und das ist die Gnade, die uns bis in die Ewigkeit hineinversetzt. Im weiten Raum der Gnade leben, die wir uns nicht verdienen können, nicht erarbeiten müssen. Es gibt eine kleine Anekdote über ein paar Leute aus dem Schwäbischen, dort her also, wo man besonders viel vom Arbeiten hält und bestrebt ist, möglichst viel zu schaffen und ein Häusle zu bauen. Eines Tages kommen diese schwäbischen Christen in den Himmel. Was machen sie dort als erstes? Stellen eine Frage: Wo gibt es denn hier was zu tun? Als ob der Himmel ein Ort wäre, wo als höchster Wert das Arbeiten ausgerufen ist. Keiner wird sich langweilen im Himmel, damit mich niemand missversteht. Aber es wird nicht als höchster Wert das Arbeiten ausgerufen. Es ist doch so, wir schauen oft und viel auf das, was wir haben, was uns gelingt, was Eindruck macht. Und all das, an all das knüpft Gott überhaupt nicht an. Allein aus Gnade schenkt er uns sein Herz. Allein aus Glauben zieht er uns in die Gemeinschaft mit ihm. Allein sein Wort soll uns Wegweiser sein. Und Christus allein ist der Weg zum Himmel. Also niemand, der im weiten Raum der Gnade lebt, hätte je Grund zu denken, ich bin zu Recht hier, weil ich viel für Gott getan habe. Das im Neuen Testament, das ist ziemlich interessant, das im Neuen Testament verwendete Wort für Gnade, Charis, kommt von Chairein, das heißt sich freuen. Gnade ist, was erfreut. Und unser Wort Gnade hat eine Wurzel im Mittelhochdeutschen, dort mit der Bedeutung, sich zum Ausruhen niederlassen. Wie schön. Gnade lässt uns fröhlich ausruhen. Fröhlich ausruhen in Gott. Im weiten Raum der Gnade leben. Jetzt die Frage, wie reagieren wir darauf? Nur beiläufig dazu zu nicken, wäre ein bisschen wenig. Und jetzt sind wir nochmal bei dem Gleichnis, was Jesus erzählt. Andern ihre Schuld uns gegenüber ungerührt vorzuhalten, wäre geistlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das betont Jesus. Geistlich ist das ein Ding der Unmöglichkeit, dem anderen dann seine Schuld vorzuhalten, wo dir doch so viel erlassen worden ist. Also lebst du selber im weiten Raum der Gnade, das will Jesus sagen, dann wirst du barmherzig gegenüber denen, mit denen vielleicht du noch eine Rechnung offen hast. Du wirst barmherzig. Im weiten Raum der Gnade leben, ich finde diese Zuversicht weckt großen Dank, einfach zu wissen, Gottes Liebe gilt mir, ohne dass ich etwas leisten oder vorweisen muss. Seine Vergebung löscht all meine Schuld aus, seine Barmherzigkeit, auch das ist Gnade, heilt tiefste Wunden. Seine Treue hat Bestand, auch wenn Menschen mich arg enttäuschen oder das eigene Herz mich verklagt. Und in seiner Güte geht er Menschen nach in ihren Verirrungen, um sie nach Hause zu bringen. Auch das ist Gnade. Und seine Gnade krönt ein zutiefst gottloses Leben, wenn jemand sich von Jesus finden lässt. Und auch als der vielleicht Anständigste bin ich ganz und allein auf seine Gnade angewiesen. Durch sie allein nimmt Gott mich in seine Gemeinschaft auf. Und es gibt bei Gnade kein Ja, Aber. Wir verstricken uns immer wieder in Verfehlungen, versagen ein ums andere Mal, aber damit dann zu Jesus zu kommen. Das ist doch Gnade, der Gefallene aufrichtet, schuldig gewordene freispricht. Das ist Gnade. Klar ist auch, dass ein Mensch, der von Gnade allein getragen wird, dass der nicht, ich will mal sagen, Gott vergessen herumlungern will. Gnade setzt auch die besten Kräfte frei. Bei Jürgen Spieß lasse ich den Satz, gerade wer weiß, dass in Ewigkeit für ihn gesorgt ist, ist frei, sich loszulassen und sich für andere einzusetzen. Wer im weiten Raum der Gnade lebt, der merkt, ich bin so frei, ich bin befreit zu dienen. Und das entspricht ja sehr schön dem, was im Neuen Testament steht, 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander jeder mit der Begabung, mit der Gabe, die er empfangen hat, so sind wir gute Verwalter der vielfältigen, der bunten Gnade Gottes. Einander dienen. Ich will das nur an ein paar Beispielen deutlich machen. Wer gut zuhören kann und verschwiegen ist, dem wird Seelsorgliches anvertraut. Das ist seine Gabe. Wer sich aufs Musizieren versteht, stellt sich damit Gott und seiner Gemeinde zur Verfügung. Wer gastfreundlich ist, auch eine Gabe, wird gern Besuch empfangen. Wer in praktischen Dingen begabt ist, setzt sich an der Stelle ein. Und wer sich um Notleidende kümmert, sagt das Evangelium, der soll es nicht mit saurer Miene tun. Dient einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der bunten Gnade Gottes. Ich erinnere mich an einen Freund, ziemlich zu Beginn unseres Studiums damals, also in Ebersbach, da hieß es noch Theologisches Seminar, kamen wir beim Küchendienst dann, kamen wir auf das Thema, meine Begabungen zu sprechen. Nicht jeder von uns hatte das für sich schon völlig klar. Keiner sagte, meine Begabung ist der Küchendienst. Er sagte, was ich besonders gut kann ist, wir waren alle gespannt, ne? Ist organisieren. Er sagte das im Brustton der Überzeugung, wir mussten lachen und er hatte recht. Ich habe keinen kennengelernt, der so gut organisieren konnte wie er. Im weiten Raum der Gnade leben. Jetzt die Frage, kann man Gnade eigentlich auch missverstehen? Ja, kann man. Wer denkt also, naja, wenn Gnade das letzte Wort hat, dann kann ich ja gedankenlos in den Tag hineinleben und alles um mich herum ist mir egal. Wer es so versteht, so verdreht, ist schief gewickelt. Dietrich Bonhoeffer kommt einmal auf ein Thema zu sprechen, das er billige Gnade nennt, und er schreibt dazu, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf geht heute um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Das sei ja gerade das Wesen der Gnade, dass die Rechnung im Vorhinein für alle Zeiten beglichen ist. Billige Gnade, sagt er weiter, heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. In diesem System findet der Mensch billige Bedeckung seiner Sünden, die er nicht bereut und von denen frei zu werden, er sich überhaupt nicht wünscht. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Uns kann nicht billig sein, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern er gab ihn für uns hin. Treffend gesagt, finde ich. Gott ist doch nicht einer, der uns Menschen auf unseren Irrwegen bestätigt. Billige Gnade, das wäre sozusagen ein Drauflos-Zechen auf Christi-Kreide. Da denkt jemand, mich durch Gott verändern lassen? Na, wozu? Jesus hat doch alles getan, durch ihn nimmt Gott mich an, lässt mich dann sowieso, wie ich bin. Ich weiß nicht, wer das sagte. Gnade ist keine Erlaubnis zum Sündigen, sondern Kraftstoff zum Brennen. Kraftstoff zum Brennen. Brennen, das heißt Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft, mit ganzem Verstand. Und auf diesem Weg zu gehen, das ist verheißungsvoll, weil Gottes Geist darauf zielt und weil Gottes Geist die Kraft hat, uns durch die Bindung an Jesus zu verändern, im weiten Raum der Gnade leben. Durch Jesus kommen wir in den Raum der Gnade und dann, er ist sozusagen die Tür, und dann bleibt Jesus am Rand stehen oder wendet sich ab? Nein, er öffnet uns dann die Augen für Zeichen der Gnade. Er geht mit, unterweist uns, zeigt uns, wie wir Entscheidungen zu treffen, Schritte zu gehen haben. Und der Raum der Gnade ist ja keine sozusagen entvölkerte Einöde. Es ist das Gelände der Nachfolge. Der weite Raum der Gnade ist das Gelände der Nachfolge. Christus nachfolgen zu können, das ist, weil er berufen hat, das ist auch Gnade. Ein Liedtext macht es deutlich, Nachfolge. Wenn Jesus mich ruft, komm und folge mir nach, dann soll ich erfahren, wie Neues anbrach. Trifft er doch mein Herz und sein Wort ist nie schwach. Stellt um auf dem Gleis manche Weiche, so lädt er mich zu sich wie unter sein Dach. Und mein Leben, es bleibt nicht das Gleiche. Wenn Jesus mich ruft und ich folge ihm nach, muss ich mich nicht wundern, trifft mich dann auch Schmach. Wann anders ist Grund da, dass ich fröhlich lache oder etwas loslasse und streiche? Was begehrenswert schien, erscheint mir jetzt flach. Und mein Leben, es bleibt nicht das Gleiche. Wenn Jesus mich ruft und ich folge ihm nach, macht er mich für Not und Last anderer hellwach. Zu schlichten auch, wo man sich wehtat im Krach. Zu schützen, als baue man Deiche. Untauglich sind Dinge, die ich ohne ihn mache. Und mein Leben, es bleibt nicht das Gleiche. Wenn Jesus mich ruft und ich folge ihm nach, als Teil neuer Schöpfung, die mit ihm anbrach, mit Liebe füllt er mich, dass ich mich aufmache zu anderen in ihre Bereiche. Zu ihm lad ich ein, so geht er ihnen nach und mein Leben, es bleibt nicht das Gleiche. Wenn Jesus mich ruft und ich folge ihm nach, bin ich wie ein Schiff, das in See mit ihm stach, wie eine Forelle. Und er ist der Bach, durch den ich die Quelle erreiche. Bin wie ein Gefäß. Jesus füllt es einfach und mein Leben, es bleibt nicht das Gleiche. Im weiten Raum der Gnade leben, das heißt auch, Gnade reicht in all unsere Lebensbereiche hinein. Man kann nicht sagen, ja, das ist ein Bereich, da ist Gnade besonders wichtig, aber hier vielleicht nicht so und dort noch weniger. Nein, in alle Lebensbereiche. Jemand sagte, Gnade ist die einzig nennenswerte Qualität, die das Leben eines Christen in all seinen Bereichen tragen muss. Das ist wahr. Oder kannst du mir einen Bereich deines Lebens nennen, wo du ohne die Gnade Gottes auskommst? Ich wüsste keinen einzigen bei mir. Andere Dinge gibt es, ja, auf die können wir gut und gern verzichten. Es gibt zum Beispiel Bereiche, in denen kommen wir gut ohne Geld aus. Unser Denken zum Beispiel. Den Verstand können wir ohne einen Cent gebrauchen. Denken ohne Gnade aber geht nicht gut. Da wird man leicht überheblich oder verfängt sich im Netz von Irrtümern, bewegt sich von Gott weg. Genauso das Gefühl. Geld brauchen wir nicht für unser Gefühl, wohl aber Gnade, damit unsere Gefühle nicht im Chaos münden oder sich völlig vom Gewissen lösen. Gnade ist die einzig nennenswerte Qualität, die ein Christenleben in all seinen Bereichen tragen muss. Halten wir das mal kurz in einigen Lebensbereichen vor Augen, wenn Gnade nicht unser Gesundsein trägt, verlieren wir die Dankbarkeit dafür. Wenn Gnade nicht unser Kranksein trägt, geraten wir schneller ins Hadern mit Gott. Wenn Gnade nicht unsere Arbeit einschließt, werden wir laufend stöhnen und murren. Wenn Gnade nicht unseren Sonntag durchdringt, verliert er seine Besonderheit als Gottesgeschenk. Wenn Gnade nicht unsere Zeit prägt, schlagen wir sie mehr tot, als sie sinnvoll zu nutzen. Wenn Gnade nicht unsere Beziehungen zueinander formt, häufen sich Spannungen und Gräben tun sich auf, selbst dort, wo wir sie nicht erwartet haben. Wenn Gnade nicht unsere Hilfsbereitschaft bestimmt, werden wir missmutig. Wenn Gnade nicht unsere guten Taten prägt, werden wir stolz. Wenn Gnade nicht unsere Versäumnisse auffinge, würden wir unseres Lebens nicht mehr froh. Wenn Gnade nicht unseren Glauben formt, werden wir gesetzlich und selbstgerecht. Wenn Gnade nicht unser Scheitern und unsere Ohnmacht trägt, versinken wir in Verzweiflung. Wenn Gnade nicht unseren Erfolg begleitet, werden wir eingebildet und selbstgefällig. Wenn Gnade nicht unsere Hilfsbedürftigkeit prägt, werden wir unglücklich. Wenn Gnade nicht unser Genießen umschließt, werden wir abhängig. Merken wir, wie diese Einsicht den Nagel auf den Kopf trifft. Gnade ist die Qualität, die das Leben eines Christen in all seinen Bereichen bestimmen muss. Und weil Gottes Gnade, das macht Paulus deutlich im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, anhand seines eigenen Erlebens, Gnade reicht eben auch gerade in unsere Schwachheit hinein, und dann erleben wir als getröstet und als getröstet, weil wir von Gottes Kraft getragen sind. Im weiten Raum der Gnade leben. Gottes Gnade. Von einer will ich noch reden. Gottes Gnade trifft uns oft durch ein Bibelwort. Hören wir einen Satz aus dem Neuen Testament, geht genau in diese Richtung, steht Apostelgeschichte 20, Vers 32. Dort wird berichtet, wie Paulus sich von den Gemeindeleitern in Ephesus verabschiedet und dabei sagt er diesen Satz: Nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft seiner Gnade an. Sie hat die Macht, euch im Glauben aufzubauen. Ich vertraue euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Ja, Gott ist kein stummer, sprachloser Götze. Sein Reden ist Gnade. Und wie das geschehen kann, jeder erlebt das auf seine Weise, so wie Gott es schenkt. Wie das geschehen kann, hat eine Christin so erlebt. Das Wort Gottes ist so erfrischend anders als menschliche Worte. Wie anders ist es? Es ist, wurde mir vor kurzem wieder einmal zutiefst bewusst, was war passiert. Ich hatte mich innerlich in eine Schieflage manövriert. Ungute Gedanken über mich und andere hatten sich in mir breit gemacht und sich regelrecht eingenistet, eigentlich nur unterschwellig und mir selbst noch gar nicht richtig bewusst. An einem Morgen las ich Jeremia 4, Vers 14. Wasche dein Herz von der Bosheit, auf das dir geholfen werde. Wie lange wollen bei dir bleiben deine heillosen Gedanken? Dieses Wort traf mich mitten ins Herz und löste dort einiges aus. Ja, wenn es darum ginge, was die Gedanken wollen, dann kann ich sicher sagen, sie wollen immer bei mir bleiben, vor allem die Heillosen. Sie wollen mich gebunden halten, mich klein machen. Sie wollen mein Herz und meine Sinne vereinnahmen. Sie wollen mich mutlos und verzagt bleiben lassen. Sie sind eben heillos, unbarmherzig und ungesund. Paulus gibt da mal den guten Rat, solche Gedankengebäude zum Einstürzen zu bringen und sie Jesus zu unterstellen. Diesen erfrischend anderen Rat habe ich befolgt. Es war wie ein Befreiungsschlag. Die Gedanken bewusst an Jesus abgeben und mein Herz von ihm waschen, das heißt von der Sünde reinigen zu lassen, waschen lassen im klaren Wasser seiner Wahrheit. Gut, dass dieses Wasser nicht vom Herzen abperlt, sondern es durchdringt, von Schmutz befreit und ganz neu erfrischt. Nur ein paar Worte von Gott, aber welch befreiende Wirkung. Gott und das Wort seiner Gnade anhand der Bibel es hören, es durch seinen Geist verstehen und beherzigen, es ist gut, wenn wir uns diesen Segen nicht entgehen lassen. Im weiten Raum der Gnade leben. Das ist Gottes Geschenk an uns, ein Geschenk, das sich nicht abnutzt. Es unterliegt auch keinem Wertverlust. Es ist in keiner Lebenslage entbehrlich. Und wir brauchen auch keine Angst zu haben, dass diese Gnade einer kommenden Not und Gefährdung unseres inneren Menschen nicht gewachsen wäre. Gnade ist Wesensmerkmal Gottes. Er schenkt sich uns Menschen in seinem Sohn, in seinem Wort, im Heiligen Geist, der in uns lebt und wirkt. Im weiten Raum der Gnade leben. Das ist nicht irdisch begrenzt, es endet nicht am Grab und es endet auch nicht, wenn im allerletzten Gericht unsere Taten gewogen werden. Bis in den Himmel reicht dieser Raum der Gnade. Und dort werden wir dann vollkommen erleben, was Gnade ist. Zuwendung Gottes, Gemeinschaft mit ihm, wie auch mit Jesus. Unser Leben hier ist oft auch von Kämpfen gezeichnet und doch mit einem Frieden beschenkt, der alles Denken und Begreifen übersteigt. Was löst das bei uns aus? Im weiten Raum der Gnade leben. Anbetung, Lob Gottes, der unser Leben mit Gnade schmückt. Pfarrer Wilhelm Busch erzählt einmal von einem Besuch bei seinem Freund Alfred Zeller, der in der Schweiz ein Seelsorgezentrum leitete. Aus viel Krampf und Aufregung meines Berufes, schreibt Busch, war ich dorthin gekommen. Eines Tages fasste ich mir ein Herz und fragte: Lieber Alfred, ich sehe, wie du immer so gelassen und ruhig bist. Wie soll ich sagen? Irgendwie fröhlich und den Ereignissen überlegen. Ich aber bin schnell aufgeregt, verliere oft die innere Ruhe, werde von den Ereignissen aus der Bahn geworfen. Natürlich haben wir unterschiedliche Temperamente, aber du bist einfach besser dran. Wie machst du das, so froh gelassen zu sein? Alfred Zeller lächelte, wehrte das übermäßige Lob ab und sagte dazu: Willst du wissen, was sich bewährt hat? Jeden Morgen, ehe ich aufstehe, ja, ehe ich irgendeinen anderen Gedanken an mich heranlasse, bete ich kurz: Herr, ich danke dir für die Errettung und dass ich auch diesen ganzen Tag dir gehöre. Amen. Damit stelle ich mich von vornherein auf den Boden der Gnade. Seit ich das gelesen habe, vor einiger Zeit, habe ich es mir angewöhnt, es häufig ähnlich zu machen. Nicht als Methode, sondern als Hilfe, vor der Sicht auf den Tag, das Aufsehen auf Jesus. Amen.